Jan und ich haben jetzt noch einen Gast. Das ist Professor Pifo. Professor Pifo, schön, dass Sie sich Zeit genommen haben.
Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung.
Mögen Sie ein paar Worte zu sich selbst verlieren, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einen Eindruck haben, mit wem wir es zu tun haben?
Ja, gerne. Ich bin am Brüderkrankenhaus in Trier, der Chefarzt für die Anästhesie und Intensivmedizin.
Und Sie sind bei uns zu Gast, weil Sie der Leitlinienkoordinator für die kürzlich erschienene Leitlinie für Atemwegsmanagement sind. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Bevor wir über die Leitlinie sprechen, möchte ich eine Sache kurz klar machen. Welchen Anwenderkreis ist die Leitlinie?
Also die Leitlinie, die wir jetzt kürzlich veröffentlichen konnten, bezieht sich auf das innerklinische Atemwegsmanagement und bezieht sich auf Fachärzte. Das heißt, alle Atemwegssicherungen, die im Krankenhaus stattfinden, die sollen mit dieser Leitlinie erfasst werden. Für den Bereich Präklinik haben wir eine eigene Leitlinie, die von der DGAI publiziert ist.
Über die haben wir vor, die ist glaube ich schon 2 Jahre alt, vor 2 Jahren auch schon mal berichtet. Um was für einen Evidenzgrad handelt es sich denn bei der Leitlinie?
Ja, also bei der Leitlinie, die wir jetzt veröffentlichen konnten, handelt es sich in Anführungsstrichen nur um eine S1-Leitlinie. Das heißt, es ist nur ein Expertenniveau, was wir hier darstellen konnten. Schlussendlich muss man klar sagen, dass es in dem Bereich im Atemwegsmanagement nur recht wenige Publikationen gibt, die randomisiert sind, die kontrolliert sind, multizentrisch, sodass es sehr schwierig ist, hier höhere Evidenzgrade zu erreichen.
Mögen Sie uns einen Einblick geben, wie lange die Entstehung dieser Leitlinie gebraucht hat?
Ja, sehr gerne. Wir haben die erste Leitlinie der DGAI im Jahre 2015 publiziert und die sollte dann 2020 auslaufen und dann sollte die neue Leitlinie zur Verfügung stehen. Und wir haben im Jahre 2019 bereits angefangen, die neue Leitlinie zusammenzustellen, die einzelnen Kapitel zu schreiben und hatten uns für den März 2020 in Frankfurt verabredet, um dann über das neue Werk zu reden. Kurz bevor wir uns trafen, kamen immer mehr Dienstreiseverbote, sodass wir also das Treffen kurzfristig absagen mussten. Wir haben uns nicht getroffen und tatsächlich war es so, dass die dort in die Leitlinie involviert waren, anschließend so viel in den eigenen Krankenhäusern zu tun hatten, dass wir also eine ungefähr 2-jährige Pause gemacht haben und uns erst Anfang 2022 wieder zusammenraufen konnten und die Leitlinie weiterentwickelt haben. Wir haben dann in einem Prozess noch die einzelnen wissenschaftlichen Arbeitskreise der DGAI eingebunden und auch das Präsidium der DGAI, sodass wir im Sommer diesen Jahres, also 2023, die erste Version dann hatten, die veröffentlicht werden konnte.
Ja, sehr spannend und ja, die Pandemie hat uns da, glaube ich, alle getroffen und weltweit viel des akademischen Lebens abseits von Covid ausgebremst, muss man sagen. Ich glaube, wir können gleich ins Thema einsteigen. Ich glaube, bevor wir darüber reden, müssen wir erstmal ein paar Definitionen durchgehen. Was definiert denn einen schwierigen Atemweg? Kann man das so sagen? Also
das ist eine sehr schwierige Frage, die Sie mir da stellen. Denn schlussendlich muss man klar sagen, dass es da keine einheitlichen Definitionen gibt. Also wir haben in unserer Leitlinie gesagt, dass wir unter einem schwierigen Atemweg erst einmal alle Probleme verstehen, die während der Atemwegssicherung auftreten können und teilen diesen dann vor allem ein in den erwartet schwierigen Atemweg, also dass sie schon vor Einleitung einer Allgemeinanästhesie weiß, dass Schwierigkeiten kommen und den unerwartet schwierigen Atemweg, der dann auf verschiedenen Ebenen der Atemwegssicherung zu finden sein kann.
In der Leitlinie wird dann noch ein bisschen weiter unterschieden, neben dem schwierigen Atemweg auch der schwierige supraglottische Atemweg. Wie sieht hier die Definition aus?
Genau, das sind im Prinzip diese Ebenen, die ich gerade schon angesprochen hatte. Schlussendlich haben wir im Atemwegsmanagement 4 Ebenen, die wir beschreiben können. Das eine ist die Maskenbeatmung, das andere sind die supraglottischen Atemwegshilfen. Die 3. Ebene ist die endotracheale Intubation und die 4. Ebene die Koniotomie, der chirurgische Atemweg. Und für alle 4 Ebenen kann man ja Prädiktoren beschreiben, kann man Definitionen beschreiben und für den Bereich der supraglottischen Atemwegshilfen kann man zusammenfassend sagen, ist es dann ein schwieriger Atemweg, wenn die Platzierung schwierig ist, also man Probleme hat, den supraglottischen Atemweg überhaupt zu platzieren oder die Oxygenierung beziehungsweise die Ventilation dann nicht möglich ist.
Können wir denn was aufgrund der heterogenen Studienlage was zur Inzidenz des schwierigen Atemwegs oder der Schwierigkeiten bei der Atemwegssicherung sagen? Oder ist das, weil das ja von den Anwendern schon sehr unterschiedlich wahrgenommen wird?
Ja, Ja, auch hier haben wir sicherlich erst einmal das Problem, dass die Datenlage sehr heterogen ist, es sehr unterschiedlich definiert ist, wann der schwierige Atemweg auftritt. Und man natürlich auch noch anmerken muss, dass zum einen ältere Daten neuere Entwicklungen, neuere Instrumente nicht berücksichtigen und es dann natürlich auch so ist, dass das Training, die Erfahrung des Anästhesisten da auch immer noch eine gewisse Rolle spielt. Es gibt Inzidenzen, die beschrieben sind, zum Beispiel für die unmögliche Maskenbeatmung gibt es Zahlen, die sagen, die Wahrscheinlichkeit ist zwischen 0,04 und 0,15%, dass es eine unmögliche Maskenbeatmung gibt und dass die Maskenbeatmung erschwert ist, die wird mit ungefähr 6% angegeben.
Und wenn wir dahin kommen zu einer cannot oxygenate, cannot ventilate Situation, wie häufig tritt das?
Also das ist doch mal viel, viel seltener. Wenn man sich da unterschiedliche Studien anschaut, die aber auch schon etwas älter sind, dann sind wir hier in einem Bereich von 0,01, 0,008%. Das heißt wahrscheinlich so 1 pro 25.000 Patienten, wo wir mit dieser cannot intubate, cannot ventilate Situation rechnen müssen.
Also eine Situation, die ein Facharzt, eine Fachärztin in ihrer Ausbildung gar nicht zwangsläufig durchlaufen wird, Gott sei Dank.
Ja, das stimmt. Ich habe mal versucht auszurechnen, wie häufig macht ein Facharzt Narkosen in seinem Leben, habe berücksichtigt, wie häufig wir am Tage intubieren, habe Krankheiten, Urlaube versucht herauszurechnen und bin auf das Ergebnis gekommen, dass jeder Facharzt ungefähr einmal in seinem Berufsleben mit dieser Situation konfrontiert wird. Das war vor ungefähr 10 Jahren. Inzwischen hat die Videolaryngoskopie einen unheimlich großen Stellenwert im Bereich des Atemwegsmanagements aufgenommen, sodass man sicherlich schon sagen kann, dass das nochmal viel seltener geworden ist.
Sie haben gerade schon von Prädiktoren gesprochen und das ist ja meistens unser erster Kontakt mit dem Wachenpatienten, mit der Wachenpatientin. Welche Prädiktoren oder Scores machen denn Sinn, um das vorherzusagen?
Ja, also das, was noch in vielen Büchern drin steht, dass man diverse Tests machen kann, ist ein bisschen schwierig, weil die ganzen Tests und die Scores, die wir haben, wie zum Beispiel Malampati, zwar einfach und schnell zu erfassen sind, mitunter aber nur eine schlechte Vorhersagbarkeit für die tatsächlich schwierige Intubation haben. Das heißt, die Sensitivität dieser Tests ist oftmals nicht sehr gut. Wir haben in der Leitlinie geschrieben, dass man nach Prädiktoren suchen soll, dass man sich also nicht auf einzelne Tests oder so fokussieren soll, sondern einfach schauen muss, wie ist die Mundöffnung des Patienten, hat er irgendwelche Pathologien im Bereich des Halses, des Gesichtes, der Halswirbelsäule, die dazu beitragen, dass die Atemwegssicherung erschwert ist, kombiniert mit Faktoren, wie ist der BMI des Patienten, wie ist der Halsumfang, um sich so ein Bild zu machen. Und man kann sicherlich sagen, es gibt die einfache Regel, umso mehr Prädiktoren ich erfasse, umso eher wahrscheinlich tritt ein schwieriger Atemweg auf. Aber es kann natürlich auch bei einem einzelnen Prädiktor, wie zum Beispiel die unzureichende Mundöffnung, schon so sein, dass ich auf verschiedenen Ebenen meiner Atemwegssicherung Probleme zu erwarten habe.
Was ich sehr schön fand beim Lesen der Leitlinie, dass Sie auch die unzureichende Narkosetiefe als Risikofaktor genannt haben, weil meiner Erfahrung nach ist das wahrscheinlich das, was am häufigsten auftritt. Zumindest, wenn Anfängerinnen und Anfänger Probleme mit der Atemwegssicherung haben.
Ganz genau. Im klinischen Alltag sehen wir das ziemlich häufig, vor allen Dingen bei den supraglottischen Atemwegshilfen, bei der Larynxmaske. Wenn diese platziert wird und anschließend die Oxygenierung oder die Beatmung nicht gut möglich ist, gibt es genau diese beiden Pfade, die man sich anschauen muss. Zum einen ist die Narkose ausreichend tief und zum anderen, ja, gibt es irgendwelche Probleme, dass die Atemwege verlegt sind, zum Beispiel dadurch, dass man die Epiglottis vor sich hergeschoben hat und die dann die Atemwege wiederum verlegt.
Da muss man ja ganz stark unterscheiden zwischen Narkosetiefe und Device-Fehler, was man verwendet, dass man sozusagen, also deshalb predige ich unseren Weiterbildungsassistenten und unseren PJ-Lern immer erst die Maskenbeatmung mit Güdel und auch von Anfang an mit Güdel zu probieren, um die Narkosetiefe zu evaluieren, um dann nicht zu sagen, so, wir stecken gleich die Larynxmaske rein und die Larynxmaske geht nicht, es liegt aber an der Narkosetiefe. Weil wenn ich die Maskenbeatmung mit Güdel durchführen kann, dann ist es ja sicherlich ein Device-Fehler, der zu der fehlenden Ventilationsmöglichkeit dann führt. Also da kann man ja, wenn man sozusagen gewissenhaft und einen Schritt nach dem anderen macht, sehr gut differenzieren.
Korrekt, bin ich ganz bei Ihnen. Und ich würde noch anschließen, dass wir bei gewissen Medikamenten in der Anästhesie immer sehr fair sind. Bei den Muskelrelaxantien, da warten wir wirklich 2-3 Minuten ab, bis diese die Chance haben, ihre volle Wirksamkeit zu entfalten. Und bei anderen Medikamenten, wie zum Beispiel beim Propofol, sind wir das in meinen Augen oftmals nicht. Noch während sich das Medikament in der Vene des Armes befindet, erwarten wir einen gewissen Effekt, der aber nicht kommt, weil auch das Medikament ein anderes Zielorgan hat.
Hat aber den Vorteil, dass der Oberarzt, der zugerufen wird, dann immer die guten Bedingungen hat, weil dann ist die Zeit abgelaufen.
So ist es, keine Frage. Ja. Was ich noch zur Larynxmaske kurz anmerken möchte, ist, dass ich immer beim Öffnen des Mundes auf die Füße schaue. Und oftmals sind es die Füße, die sich bei einem Patienten, der unzureichend narkotisiert ist, sich noch bewegen. Es sind nicht die Hände, es ist auch nicht irgendwie der Kiefer oder so, sondern es sind tatsächlich die Füße. Und erst wenn die ruhig liegen, dann hat der Patient eine ausreichend tiefe Narkose.
Also müssen wir eine Studie zur Fußbewegung bei der Platzierung von Larynxmasken aufstellen.
Kann man sicherlich machen. Ich habe auf jeden Fall bisher noch keinen Grund gefunden oder gelesen, warum das so ist. Aber ich kann Ihnen versichern, es ist so.
Ja, glaube ich gerne. Was mich bei der Leitlinie auch noch fasziniert hat, weil ich es auch nicht kannte, Sie haben auch Prädiktoren für die schwierige Videolaryngoskopie aufgestellt. Das kannte ich vorher noch nicht. Und eine Sache, weil sie mir selbst schon auf die Füße gefallen ist, die ich da sehr wichtig finde, ist, dass auch Sekrete im Mund, ob das jetzt Blut oder andere Sekrete sind, einfach die Videolaryngoskopie ja unmöglich machen.
Ja, das ist das Problem von allen optischen Verfahren. Sobald wir Sekrete im Rachen stehen haben und mit der Optik diese auch nur kurz berühren, dass dann oftmals die Sicht verloren geht und uns die Geräte in der Atemwegssicherung dann oft nicht mehr so weiterhelfen, wie wir uns das wünschen.
Okay, ich würde sagen, wir gehen einfach weiter in der normalen Narkoseführung. Wir haben den Patienten eingeschätzt und kommen dann ja meistens nach der Einschleusung und nach dem Anschließen unserer Überwachungsmonitore zur Präoxygenierung. Wie sollte die optimalerweise aussehen?
Ja, also wir haben geschrieben, dass zur Präoxygenierung der Patient spontan natürlich atmen sollte, die Maske dicht aufsetzen sollte und am Narkosegerät ein Fluss von ca. 10 Liter eingestellt werden soll mit 100% Sauerstoff. Und diese Präoxygenierung, die soll dann für 3-4 Minuten erfolgen.
Das finde ich, kann man auch nochmal betonen, weil das ist auch etwas, wo ich in meinem Alltag zumindest häufig erlebe, dass die Leute eher hektisch sind und diese 4 Minuten nicht aushalten, beziehungsweise die Maske dann nicht ordentlich dicht gehalten wird, weil man doch noch eben schnell was anderes macht.
Was man natürlich machen kann, ist, dass man dann in dieser Zeit auch schon das Opioid appliziert oder den Remifentanil-Perfusor laufen lässt. Auch diese Medikamente brauchen Zeit, um zu wirken, und so schafft man beides parallel. Sowohl die Opioid-Wirkung als auch die Präoxygenierung.
Präoxygeniere immer mit 80%, weil ich irgendwann mal diese Atelektasenbildung durch 100% Präoxygenierung als Grund dafür genommen habe oder mir als Grund genommen habe, eben nicht diese 100% einzustellen. Warum empfehlen Sie in der Leitlinie die 100%?
Ja. Also erst einmal kann ich Ihnen sagen, dass wir diesen Punkt leidenschaftlich auch etwas länger diskutiert haben und es da durchaus auch andere Ansichten gibt oder man unterschiedlicher Ansicht sein kann. Schlussendlich ist es, glaube ich, erst einmal so, dass viele nicht mit tatsächlich dicht aufsitzender Gesichtsmaske präoxygenieren, sodass sie die 100% schon gar nicht erreichen. Und wenn Sie jetzt sagen, Sie präoxygenieren nur mit 80% und setzen dann auch die Maske nicht richtig auf, dann wird der Sauerstoffanteil natürlich noch einmal geringer sein, die tatsächlich beim Patienten ankommt. Und umso geringer der Sauerstoffanteil in der Lunge des Patienten ist, umso schlechter er präoxygeniert ist, umso kürzer ist natürlich die Zeit, die ich habe, um den Atemweg zu sichern. Und ich habe in meinem Alltag bisher noch nicht erlebt, dass ein Patient so schwere Atelektasen vor einer elektiven Anästhesie entwickelt hat, die mir intraoperativ oder postoperativ tatsächlich Probleme gemacht haben, sodass ich auch der Meinung bin, dass die Sicherheit vorgeht und ich lieber einen Patienten habe mit maximalen Sauerstoffreserven und dafür möglicherweise in Kauf nehme, dass es zu einer Atelektasenbildung kommt, die ich aber dann im Rahmen der Beatmung so lösen kann, dass meine Patienten dann auch immer wieder eine gute Compliance aufweisen.
langfristige Rekrutierungsmanöver wird ja mit einer Larynxmaske wahrscheinlich nicht funktionieren.
Nee, ich glaube auch nicht, dass man bei diesen Atelektasen tatsächlich lange Rekrutierungsmanöver braucht. Also ich glaube auch, dass es andere Atelektasen sind, die wir nach der Präoxygenierung beobachten, als jetzt zum Beispiel bei einem ARDS-Patienten auf der Intensivstation. Und wenn man mit einem moderaten Piep arbeitet von 3 bis 5, auch bei der Larynxmaske, beobachte ich nicht, dass wir Patienten haben, die so schwere Atelektasenbildungen haben, sodass sie deswegen über einen längeren Zeitraum rekrutiert werden müssen oder schlecht oxygenieren.
Und wenn, ist der Eingriff ja auch eine begrenzte Zeitspanne, die dann einem Rekrutierungsmanöver postoperativ durch Husten des Patienten selbst gut durchgeführt
auch das ist
werden
sicherlich
kann.
Richtig,
also das,
ja.
Nach Herrn Lachmann ist ja noch das die beste Möglichkeit, alle Lungenanteile zu rekrutieren.
Da würde ich mich ihm anschließen. Aber wenn wir bei diesem Thema sind, die Patienten, die mir dann eher Sorgen machen, dass es zu einer Atelektasenbildung kommt, das sind dann vielleicht doch auch Patienten, die vor Narkoseeinleitung schon kritisch krank sind, postoperativ möglicherweise auf ein Intensivbett müssen, zum Beispiel, weil sie ein Ilius haben, weil sie eine Sepsis haben und deswegen auch ein höheres Risiko haben, Atelektasen zu entwickeln, die uns intra- und postoperativ Probleme machen. Aber zeitgleich sind das natürlich auch die Patienten, die ich schlecht oxygenieren kann und die ein hohes Risiko haben, dass es während der Einleitung zu Problemen kommt, sodass ich auch bei diesem Patientenklientel meinen Weiterbildungsassistentinnen und Assistenten empfehle, mit 100% Sauerstoff zu oxygenieren.
Ja, das finde ich auch. Das ist auch das, was ich aus der Leitlinie danach mitgenommen habe, dass ich die Leute, wo ich glaube, dass die eben Oxygenierung brauchen und die nur eine kurze Toleranzzeit für Apnoephasen haben, dass man die mit 100% dann doch beatmen oder präoxygenieren kann, um dann eben die Zeit zu haben. Vielleicht kann man es ja auch machen, dass man mit 100% oxygeniert, präoxygeniert und dann im Rahmen der Maskenbeatmung oder der, wenn es eben möglich ist, dann eben das schon runterdreht, damit man eben nicht, weil ich gebe Ihnen recht sozusagen, dass man 100% wirklich erreicht, ist ja eher selten der Fall. Da braucht man ja schon den jungen, gesunden Mann, der sein Residualvolumen vollständig ausschöpft und sein Reservevolumen vollständig dann füllt, dass wirklich 100% in der Lunge ankommt. Das ist ja in den seltensten Fällen der Fall, sondern ist es ja eher so, dass die flach und schnell atmen, weil sie aufgeregt sind und man eben deshalb nicht auf 100% kommt.
Sie erwähnen in der Leitlinie noch Sachen, die ich in der bariatrischen Chirurgie sehr zu schätzen gelernt habe, beziehungsweise in der bariatrischen Anästhesie, muss man ja auch sagen, nämlich PEEP und CPAP zur Präoxygenierung. Und wenn man regelmäßig Narkose bei adipösen Patientinnen und Patienten macht, dann haben die das die meisten schon gemacht. Was ich sehr, sehr spannend fand, ist, dass sie schreiben, dass sich die Zeit dadurch sogar halbiert, die man präoxygenieren muss. Ja. Genau, macht Sinn, aber fand ich spannend. Und auch die Lagerung, gerade bei adipösen Patienten, RAMT, also 30 Grad Oberkörper hoch. Das ist das, was ich tatsächlich als Gamechanger erlebt habe bei dieser Patientengruppe, um einfach eine längere Apnoe-Toleranz zu schaffen.
Genau.
Das ist ja wieder auch nur eine Sache. Man muss sich ja nur kurz die Zeit nehmen, den Patient optimal auf den Tisch zu lagern, um eben diese RAMT-Position auch durchführen zu können. Das ist ja dann nur ein kleiner Druck auf die Fernbedienung. Aber meistens wird er irgendwie, liegt er quer auf dem Tisch und 30 Zentimeter zu weit unten und dann geht's eben nicht mehr.
Genau. Also deswegen sollte man sich dann einfach auch einmal kurz anschauen, wie liegt mein Patient, wie hoch liegt vor allen Dingen jetzt der Kopf? Kann ich den Tisch noch höher oder tiefer fahren, wenn es dann zur Atemwegssicherung erforderlich ist? Oder wenn ich in der Einleitung bin und der Patient noch nicht auf der Säule ist, dass ich vielleicht auch eine Stufe oder so in der Nähe habe, wenn ich dann doch mit dem Videolaryngoskop arbeiten möchte und der Kopf nicht so gut erreichbar ist, wie er zum Beispiel in der normalen Rückenlage.
Wie steht die Leitlinie zur apnoeischen Oxygenierung?
Ja, auch über die apnoeische Oxygenierung haben wir uns im Hinblick auf die Leitlinie Gedanken gemacht. Und es ist nicht so, dass wir die sehr, sehr streng empfehlen, aber wir schreiben klar, dass bei hypoxämiegefährdeten Patienten man die apnoeische Oxygenierung durchaus einsetzen kann und sie da auch sinnvoll ist.
Was ich noch bemerkenswert fand, dass die Relaxierung doch sehr deutlich empfohlen wird, Ich komme noch aus einer Zeit, wo man gesagt hat, die Maskenbeatmung muss gehen, bevor man relaxiert.
Also ich entstamme auch dieser Zeit, in der man gesagt hat, ohne Maskenbeatmung darf eine Relaxierung nicht stattfinden. Und als ich junger Assistenzarzt war, die Maskenbeatmung nicht ging und ich dann den Facharzt rief, dann hat der was gemacht, er hat den Patienten relaxiert. Und schlussendlich gibt es gute Daten, die zeigen, dass eine Relaxierung in vielen Fällen die Maskenbeatmung besser macht. Es gibt keine Daten, die zeigen, dass eine Relaxierung die Maskenbeatmung schlechter macht. Und unser Ziel muss einfach sein, den Atemweg zu sichern. Und umso zügiger wir das wirksame Muskelrelaxanz applizieren, umso zügiger kann man natürlich auch einen guten Intubationsversuch durchführen, sodass eine frühe Relaxierung in meinen Augen hilfreich ist und immer durchgeführt werden sollte. Oder andersrum ausgedrückt, ich habe noch nie erlebt, dass die Maskenbeatmung nicht ging, dann eine endotracheale Intubation scheiterte, man sich mit verschränkten Armen neben des Patienten gestellt hat und gewartet hat, dass der wieder anfängt, selber zu atmen. Denn mit 30 Mikrogramm Sufentanil und 200 Milligramm Propofol kann von uns auch keiner vorhersagen, wann es sein wird. Selbst
mittlerweile
wenn man das Opioid antagonisiert, ganz genau, ja, ohne schwere Hypoxie. Und irgendwann wird der Patient deswegen schon nicht mehr atmen, weil er hypoxisch ist. Und ich bin davon überzeugt, es gibt nur die Vorwärtsstrategie und deswegen frühe Relaxierung.
Also wir haben das Thema, wir hatten gerade ein Atemwegssymposium, da haben wir das Thema auch besprochen. Ich finde auch gut und richtig. Es gab einen Facharzt vor Ort, der sehr viel in Südamerika unterwegs war, der dazu berichtet, dass eben dieses Wiederaufwachen lassen bei den beschränkten Möglichkeiten, die dort vor Ort vorhanden waren, eben auch Teil des Konzepts war oder ist, also das Teil seines mentalen Modells. Also dass man schon, wenn man nicht die Möglichkeiten hat, wie wir sie heute hier haben, diese Option eben mit einbeziehen muss. Da wird aber in der Regel, dabei ist aber in der Regel auf die Cannot-Intubate-Situation eingegangen und sozusagen da ist sicherlich die Oxygenierung und Ventilation auf andere Weisen sicherlich möglich gewesen.
Ja, nur auch er muss sich eben die Frage stellen, welche Medikamente verwende ich? Und was für eine Vorstellung habe ich, wann der Patient wieder anfängt zu atmen? Und das ist, glaube ich, vielen nicht so richtig bewusst. Und deswegen sollte man in meinen Augen erst einmal bestmögliche Intubationsbedingungen anstreben.
Ja.
Wir haben ja auch mit der Verfügbarkeit von Sugammadex ja durchaus auch die Möglichkeit, Muskelrelaxantien schnell zu reversieren, wenn man sich irgendwann einmal für diesen Weg tatsächlich entscheiden sollte. Ich kann in meiner Laufbahn auf keine Situation zurückblicken, wo das durchgeführt wurde oder auch nur sinnvoll gewesen wäre.
Ja.
Absolut. Und sogar mal Dex, gerade der Preis ja auch wirklich gestürzt, sodass selbst das lange vorgebrachte Argument der Kosten eigentlich nicht mehr gilt bei Preisen von 4 bis 8 Euro die Ampulle. Jeder Chirurg, der einen Stapler auspackt, lacht uns aus.
Ja,
genau. Ja.
Jetzt habe ich gesagt, wir gehen den Weg durch. Dabei habe ich nämlich eine Sache natürlich vergessen. Wir machen vorher einen Narkosegerät-Check. Auch das mittlerweile von unserer Fachgesellschaft empfohlen. Und auch da kann ich sagen, dass es doch immer wieder Fehler aufdeckt, mit denen man vorher nicht gerechnet hat. Und sei es nur, dass die Schläuche doch nicht so gut halten, wie sie soll. Gehen wir zum erwartet schwierigen Atemweg. Was für ein Vorgehen würden Sie da präferieren?
Ja, also wir haben in der Leitlinie verschiedene Techniken beschrieben zum erwartet schwierigen Atemweg, wie man vorgehen kann. Schlussendlich muss das Ziel sein, dass die Spontanatmung so lange aufrechterhalten bleibt, bis die Atemwege definitiv gesichert sind. Das heißt, dass der Endotrachealtubus auch wirklich in der Trachea zu liegen kommt und nicht nur eine Optik oder ein Stab oder ähnliches. Und hierzu gibt es sicherlich momentan die großen beiden Optionen, dass man das mit dem Videolaryngoskop macht oder mit der klassischen Fieberoptik, die heutzutage ja nicht mehr unbedingt aus Fiberglas besteht, sondern eine flexible endoskopische Intubation ist, auch wenn der Begriff Fieberoptik weiterhin im klinischen Alltag weiter verbreitet ist. Wenn Sie mich nach meiner Präferenz fragen, dann würde ich Ihnen sagen, dass ich weiterhin ein großer Fan der Fieberoptik bin, weil ich nämlich auch davon überzeugt bin, dass es auch immer mal wieder Patienten geben wird, die wir mit dem Videolaryngoskop auch wach nicht intubieren können. Das sind nämlich die Patienten, bei denen wir es nicht schaffen, den Spatel des Videolaryngoskops korrekt zu platzieren. Und da sind wir wieder bei Patienten, die eine unzureichende Mundöffnung haben. Und da werden wir immer die flexiblen Optiken benötigen. Und weil wir sie sowieso schon selten verwenden, macht es in meinen Augen Sinn, dass wenn wir einen Patienten haben mit erwartet schwierigen Atemweg, dann auch diese einsetzen.
Jeder aufmerksame Hörer des Podcasts kennt meine Geschichte dazu. Ich hatte nämlich einen Rennradunfall mit einem Unterkieferbruch zweimal und musste aufgrund dieses zweimal gebrochenen Unterkiefers wachfieberoptisch intubiert werden. Und als der Assistent zu mir kam und sagte, er muss die Narkoseaufklärung machen und ich muss wachfieberoptisch intubiert werden, dachte ich, ja, ist mir klar. Und trotzdem hatte ich richtig, richtig Angst davor. Muss aber auch sagen, dass es im Nachhinein gar nicht so schlimm war. Aber da kommen wir zu einem wichtigen Thema. Wie stehen Sie und wie steht die Leitlinie zur Sedierung bzw. zur Analgosedierung bei der wachfieberoptischen Intubation?
Also natürlich kann man eine Analgosedierung machen. Das ist gar keine Frage. Das Ziel darf man nur nicht aus den Augen verlieren. Und das Ziel muss sein, dass die Spontanatmung aufrechterhalten bleibt. Und es gibt auch verschiedene Konzepte, die man nutzen kann. Ich bin zum Beispiel ein Anhänger vom Remifentanil zur wachfieberoptischen Intubation, akzeptiere aber auch jedes andere Vorgehen, wenn das Ziel das gleiche bleibt und man sagt, unter Spontanatmung erfolgt die Intubation. Ja, ich könnte vielleicht noch kurz anmerken, dass wir uns auch lange Gedanken gemacht haben, wie wir die Videolaryngoskopie und die neuen Techniken bei der Entscheidung, muss ich eine wache Intubation unter Spontanatmung durchführen oder nicht, wie wir das dort einbringen können und haben einen ganz neuen Algorithmus erstellt, der verschiedene Fragen beinhaltet. Und wenn man weiß, dass die direkte Laryngoskopie schwierig wird, ich aber keine Probleme auf anderen Ebenen erwarte, dass ich dann auch die Narkose normal einleiten kann und die Atemwege zum Beispiel dann mit dem Videolaryngoskop sichern kann, so dass man sich mit dem Algorithmus, den wir erstellt haben und das, was auch in der Leitlinie steht, dann auch in meinen Augen rechtlich und juristisch gut dasteht.
Wo wir wieder bei den Prädiktoren für eine erwartet schwierige Videolaryngoskopie sind, die wir vorhin angesprochen haben. Also Sekrete, kleine Mundöffnung, stark eingeschränkte HWS-Beweglichkeit. Der Upper Lip Bite Test, also kann ich mit dem Unterkiefer die Oberlippe erreichen? Ich glaube, so ist es richtig beschrieben.
Alle machen es gleichzeitig.
Ja, im Prinzip ist ja bei einem Upper Lip Bite Test die Frage, wie viel Lippenrot kann ich mit den unteren Schneidezähnen verdecken? Für manchen Patienten ist das auch ein kognitiver Test, um zu schauen, ob das überhaupt möglich ist. Aber ja, auch der gibt Hinweise, nicht mehr. Er gibt uns Hinweise, ob die Videolaryngoskopie oder auch die endotracheale Intubation mit dem direkten Laryngoskop möglicherweise schwierig ist.
In der HNO-Klinik, wo ich früher an der Uniklinik Lübeck gearbeitet habe, haben wir häufig die Patienten wie zu einer fieberoptischen Wachintubation ausgesprüht und dann eine indirekte Laryngoskopie mit Videolaryngoskop versucht. Sind Sie darauf, auf diesen Versuch eingegangen, beziehungsweise spielt der das in sozusagen Intubation mit Videolaryngoskop erscheint möglich? Ist das sozusagen, wäre das denn ein Ja, sodass ich eine Narkose induzieren kann oder ist das in der Leitlinie nicht irgendwie so aufgenommen?
Ich gebe mal ein Beispiel. Zu Ihnen kommt ein Patient, der einen elektiven Eingriff benötigt, für den er eine endotracheale Intubation wiederum braucht und der bringt keine großen Prädiktoren für einen erwartet schwierigen Atemweg mit, zeigt Ihnen aber einen Anästhesieausweis, der 20 Jahre alt ist und da ist angekreuzt, die direkte Laryngoskopie war schwierig und nur mit verschiedenen Tricks und Kniffen waren die Atemwege zu sichern.
Ja.
Eigentlich ist der Anästhesieausweis so ziemlich der beste Prädiktor, den wir haben für den erwartet schwierigen Atemweg. Schlussendlich darf man aber sagen, naja, wir hatten vor 20 Jahren andere Techniken und andere Gerätschaften als heute. Muss ich also diesen Patienten wirklich jetzt wachfieberoptisch intubieren? Und da bin ich der Meinung, dass das nicht sein muss. Denn mit der Videolaryngoskopie haben wir einfach eine gute Technik. Und für solche Fälle zum Beispiel soll dieser Algorithmus hilfreich sein.
Ja. Vielen Dank.
Ohne dass ich den Patienten dann noch einmal wach laryngoskopiere.
Ja, ich bin großer Fan des Entry-Katheters. Sozusagen Larynxmaske legen, Entry-Katheter, Bronchoskop PISH einführen, gerade für die Halswirbelsäulen-OPs mit geringer Reklinationsmöglichkeit. Gehen Sie darauf drauf ein?
Gehen wir nicht im Speziellen drauf ein. Also wir haben, glaube ich, hingeschrieben, dass es diese Option und diese Möglichkeit gibt. Ja. Aber wir haben jetzt den Stellenwert nicht explizit herausgearbeitet.
Ja. Lässt sich ja auch wahrscheinlich schwierig mit Evidenz belegen, auch wenn,
genau,
wenn es gute Erfahrungen gibt.
Und zu guter Letzt, diese Doppelverwendung von Fiberoptik und Videolaryngoskop, das sozusagen in einer Zweimann-Methode, einer bedient das Videolaryngoskop, ein zweiter bedient die Fiberoptik, ist ja von den Herstellern auch ermöglicht, das mittlerweile auf einem Bildschirm darzustellen, finde ich, ist auch eine exzellente Herangehensweise, um eben den unerwartet schwierigen Atemweg oder aber auch den erwarteten schwierigen Atemweg, wo man sich das in Narkose zugemutet hat oder zu getraut hat, gibt es wahrscheinlich auch nur die Aussage, dass das gut möglich ist und versucht werden soll. Wahrscheinlich.
So ist es.
Und gibt es keine Evidenz zu.
Nee, da gibt es auch keine Evidenz dazu. Es ist sowieso spannend, wenn man auch Atemwegs-Workshops macht. Das mache ich jetzt auch schon eine ganze Zeit, mehrfach im Jahr an unterschiedlicher Stelle. Und man sich dann auch mit Kolleginnen und Kollegen austauscht, die schon relativ lange Anästhesie machen. Da ist es immer wieder spannend zu sehen, welche Techniken die zum Teil machen oder anwenden. Wo man dann auch ganz klar anerkennen muss, jawohl, das ist jetzt vielleicht auch nicht etwas für jedermann, aber wenn Sie damit erfolgreich sind und die Patienten damit hervorragend versorgen, dann mag das auch in Ordnung sein. Deswegen soll die Leitlinie am Ende auch nur Leitplanken darstellen, in denen man sich bewegt. Und wir lassen immer Optionen und Möglichkeiten, auch andere Geräte einzusetzen. Also ich persönlich bin zum Beispiel ein großer Fan des starren Intubationsendoskops nach Bornfis. Das schätze ich sehr und setze es auch sehr erfolgreich ein, weil man mit diesem Gerät immer dann, wenn man die Stimmbänder sieht, auch den Tubus platziert bekommt. Und mir reicht eine Mundöffnung aus, die so groß sein muss, dass der Tubus durch die Zähne passt. Ich habe das präklinisch schon vor vielen Jahren eingesetzt und habe da sicherlich auch eine sehr große Expertise. Aber die Lernkurve von diesem Instrument, die ist sehr holprig. Und die wenigsten schaffen es, diese Lernkurve bis am Ende tatsächlich zu durchlaufen. Die schaffen, die werden Ihnen immer sagen, es gibt kein besseres Instrument. Aber es ist in meinen Augen kein Instrument für den breiten Markt, was jeder Anästhesist irgendwo in seiner Anästhesieabteilung vorhalten sollte.
Wir haben eine Bornfis-Optik auf unseren Airway-Wagen, aber der Einzige, der es anwendet, ist mein Chef tatsächlich. Der damit aber auch, also muss man ihm anerkennen, immer erfolgreich ist. Also muss man sagen.
Also ich lade Sie gerne mal zu einer Hospitation ein und zeige Ihnen Tricks und Kniffe, sodass Sie Ihren Chef anschließend dann beeindrucken können.
Okay. Kommen wir zu der doch, muss man sagen, gefürchteten Situation für jeden Anästhesisten, jede Anästhesistin und auch jeden anderen, der Atemwegsicherung macht, nämlich den unerwarteten schwierigen Atemweg, wo die Narkoseeinleitung nämlich schon gelaufen ist. Welches Vorgehen würden Sie da präferieren und die Leitlinie?
Also erst einmal ist es wichtig, dass man die Situation möglichst schnell erfasst und wenn man das macht, dass man frühzeitig um Hilfe ruft. Denn gerade dann, wenn man in der Situation ist, dass eine Maskenbeatmung nicht möglich ist, der erste Intubationsversuch scheitert, dann ist es nichts, was man irgendwie zu zweit oder mit anderthalb Personen gut handeln kann, weil die Kraft, die sie dabei haben, noch für einen anderen Saal zuständig ist, sondern dann braucht man einfach Unterstützung. Da braucht man jemanden, der nochmal andere Geräte bringt, der mit beiden Händen die Maske hält, während sie dann doch nochmal versuchen zu beatmen. Das ist in meinen Augen ein ganz wichtiger Schritt. Und dann sicherlich die Frage, habe ich eine ausreichend tiefe Narkose? Habe ich den Patienten gut relaxiert? Habe ich das nicht, würde ich an dieser Stelle empfehlen, dies zu machen und dann den Patienten möglichst mit dem Gerät versorgen, was verfügbar ist, was in der Situation geeignet erscheint und was sie beherrschen.
Okay, das wird ja in den meisten Fällen heutzutage erstmal das Videolaryngoskop sein, wenn die direkte Laryngoskopie misslingt. Welchen Spatel würden Sie bevorzugen?
Ja, schlussendlich ist es so, dass man bei den Videolaryngoskopen ja zwei große Gruppen von Spateln heute beschreibt. Das eine sind die Spatel mit dem Macintosh typisch gebogenen Spatel und das andere die mit dem hyperangulierten Spatel. Und derjenige, der sehr erfahren ist in der Atemwegssicherung, wird, glaube ich, sehr frühzeitig erfassen können, welcher Spatel ihm weiterhilft. Und wenn die direkte Laryngoskopie gescheitert ist und man einen Cormick-Lehengrad von 4 hat, ist es sicherlich angezeigt, ein Videolaryngoskop mit einem stark gebogenen, also mit einem hyperangulierten Spatel zu verwenden, weil man einfach damit wesentlich besser um die Ecke schauen kann, sich die Stimmbänder gut darstellen kann, um dann den Tubus zu platzieren.
Was ich da nochmal betonen möchte, weil es in der Leitlinie drin steht und ich sehr wichtig finde, dass in der Leitlinie drin steht, dass an jedem Anästhesiearbeitsplatz ein Videolaryngoskop vorhanden sein sollte.
Genau. Genau. Ja. Also es muss auf jeden Fall verfügbar sein. Es muss jetzt nicht direkt neben jedem Anästhesisten ein Videolaryngoskop liegen. Da kommen wir wahrscheinlich auch irgendwann hin, sind wir allerdings noch ein bisschen entfernt. Und vielleicht noch ganz kurz zum Thema Videolaryngoskopie. Diese hat einen deutlich höheren Stellenwert jetzt auch in der Leitlinie dadurch erfahren, dass wir sagen, alle Patienten, die wir auch anästhesiologisch versorgen und quasi Notfallpatienten sind, auch der Patient, der zur Rapid Sequence Induction bei Ilios etc. kommt, die sollen alle primär schon mit einem Videolaryngoskop intubiert werden und da sollen gar keine direkten Laryngoskopieversuche mehr durchgeführt werden.
Ja. Jetzt wäre meine praktische Frage, in welchem Moment gehört der Atemwegswagen mit in den Saal? In den meisten Kliniken gibt es ja einen Wagen für den speziellen schwierigen Atemweg. Ist es in dem Moment, wo man sagt, hol auch das Videolaryngoskop oder hol mal das Videolaryngoskop? Oder ist es in dem Moment, wo man sagt, hol Hilfe? Oder ist das eine oberärztliche Indikation nach dem dritten Intubationsversuch?
Ja,
der nicht passieren sein sollte.
Also ich würde Ihnen antworten, dann, wenn Sie eine fachärztliche Situation im Saal haben oder in der Einleitung und Hilfe benötigen, dann brauchen Sie auch alles Equipment, was Sie haben.
Ja, das sagt die Leitlinie ja auch ganz klar aus. Parallel Koniotomie vorbereiten. Das finde ich ist ein sehr guter Satz, weil wir ja, und das sagt die Leitlinie auch, erst die Endstrecke haben, wo SpO2 nicht mehr ausreichend ist. Was ist nicht mehr ausreichend? Und davor die Frage, wann reiße ich das Set auf? Also heißt vorbereiten, das ist im Saal, oder heißt vorbereiten, ich reiße das Set auf und habe mein Skalpell,
Da möchte ich noch eingrätschen, welche Technik verwenden wir überhaupt? Weil auch da
gibt es. Ja, genau, richtig. Also ganz viele Fragen um die Koniotomie.
Okay, also fangen wir vorne an. Was ist der beste Zeitpunkt zur Koniotomie? Der beste Zeitpunkt zur Koniotomie ist der, in dem der Patient noch nicht im Herz-Kreislauf-Stillstand ist. Ja. Das heißt, wenn wir wirklich sehen, die Sättigung fällt, wir schaffen es nicht, auf anderem Wege die Atemwege zu sichern, haben verschiedene Devices ausprobiert, die alle nicht geholfen haben, also auf den vorherigen Ebenen, Larynxmaske, Videolaryngoskopie, Maskenbeatmung, dann ist es sicherlich indiziert, sich für den chirurgischen, also in den chirurgischen Atemweg durchzuführen. Wie ich ihn vorbereite, ist sicherlich auch so ein bisschen die Frage, welche Technik ich tatsächlich verwende. Ja. Und während andere Fachgesellschaften, wie zum Beispiel in England, sich sehr deutlich äußern, welche Technik verwendet werden soll, sind wir da eher etwas zurückhaltend und erlauben verschiedene Techniken. Das heißt also zum Beispiel die chirurgische Technik ganz klassisch mit einem Messer, also mit einem Skalpell und zum Beispiel einem Spekulum oder einer Schere. Wir sagen aber auch, es kann durchaus auch Punktion erst einmal sein, dann die Platzierung eines Seldinger-Drahtes und einer Kanüle. Da muss sich, glaube ich, jeder Anästhesist und jedes Haus, jede Abteilung selber ein wenig entscheiden, was ist sinnvoll bei unseren Patienten, die wir haben, und was traue ich mir zu. Ich habe in vielen Atemwegskursen Anästhesisten und auch Anästhesistinnen erlebt, die sagen, ja, das mit dem chirurgischen Atemweg ist schön und gut, aber ich habe mich für das Fach Anästhesie entschieden, weil ich nicht schneiden möchte. Und ich traue mir das dann auch nicht zu. Aber das mit dem Draht, das kenne ich. Das kenne ich vom Sheldon-Katheter, so legen wir auch Thoraxdrainagen in der Klinik. Das würde ich machen. Und selbst wenn diese Technik ein bisschen länger dauert, ist das dann ein Verfahren, was man durchaus vorhalten und dann auch einsetzen kann. Schlimmer wäre es, nichts zu machen, weil man es sich nicht zutraut.
Man muss ja auch sagen, das Verfahren kennt man auch, wenn man intensivmedizinisch tätig ist, durch die Diltrach. Das ist ja auch
das, genau.
Mit Draht. Das heißt, auch da ist eine gewisse, zumindest in manchen Bereichen, eine gewisse Expertise vorhanden. Haben wir noch was zur Koniotomie?
Ja, also das, was auch in meinen Augen immer wichtiger wird oder was auch ganz neue Möglichkeiten erlaubt, das ist das Ventrain. Das ist ein Instrument, was sich an einen kontinuierlichen Sauerstofffluss anschließen kann und was wirklich durch dünne Lumina eine suffiziente Ventilation erlaubt. Und damit kann man sowohl eine aktive Inspiration als auch eine aktive Expiration erzielen und kann wirklich durch dünne Lumina einen Patienten oxygenieren. Und wenn man in der Situation ist, dass man einen Patienten auch nur im Bereich des Ligaments erfolgreich punktiert, kann man damit dann eine Oxygenierung schaffen, so dass man Zeit gewinnt und sich möglicherweise auch diese Punktion sehr viel früher zutraut, als jetzt auch wieder einen Schnitt zu machen oder nach Drahtplatzierung links und rechts die Haut aufschneidet. Das ist wirklich ein Instrument, was in meinen Augen den chirurgischen Atemweg durchaus revolutioniert.
Für alle, die das nicht kennen, wir packen da ein Bild von in die Shownotes, genauso wie natürlich der Link zur der aktuellen Leitlinie in den Shownotes nachzulesen seid, wer von euch da tiefer einsteigen möchte. Eine Frage, die ich noch zum unerwartet schwierigen Atemweg habe, wie sehen Sie den Stellenwert der supraglottischen Atemwegshilfen beim unerwartet schwierigen Atemweg?
Als ganz wichtig, wenn ich Probleme habe im Bereich der Maskenbeatmung, sollte frühzeitig mein Griff zu den supraglottischen Atemwegshilfen erfolgen. Dies kann sowohl der Larynxtubus als auch die Larynxmaske sein. Ich würde immer empfehlen, bei der Larynxmaske ein Tool der zweiten Generation zu verwenden. Das heißt, bei dem ich die Möglichkeit habe, dann auch noch den Magen zu entlasten durch Platzieren einer Magensonde oder das Thema, was wir gerade auch schon einmal hatten, dass man durch die Larynxmaske hindurch einen Entry-Katheter schieben kann oder einen Tubus, um so in einem zweizeitigen Vorgehen dann auch noch eine endotracheale Intubation zu erzielen.
Und die Entlastung des Magens wird doppelt wichtig, wenn man davor oft frustran versucht hat, Beutelmaske zu beatmen.
Korrekt, genau so ist es.
Dann kommen wir zu der nächsten erwartet kritischen Situationen, nämlich der Rapid Sequence Induction. Die Indikationen sind weitgehend gleich geblieben, soweit ich das gesehen habe. Wie steht die Leitlinie zur Anwendung von Sonographie zur Erkennung der Nüchternheit oder der Aspirationsgefahr?
Ja, wir haben in der Leitlinie tatsächlich ein ganzes Kapitel zum Thema Sonographie und widmen uns da auch den Optionen, die die Sonographie bietet. Und ich halte die Sonographie durchaus auch für ein sinnvolles Tool, um zu schauen, ob der Magen gefüllt ist oder nicht. Gerade bei Patienten, die so einen Subilius haben und man sich so wirklich weiß, wie hoch ist das Risiko tatsächlich, kann das in meinen Augen durchaus sinnvoll sein. Schlussendlich muss man aber sagen, dass man in dieser Technik auch ausreichend geübt und geschult sein muss, um das wirklich nutzen zu können.
Und man muss auch, glaube ich, sagen, dass Magenfüllung und Aspirationsgefahr trotzdem noch zwei verschiedene Sachen sind, auch wenn man sie gerne miteinander
in Verbindung bringt. Ja. Also gerade auch, wenn wir jetzt über Patienten mit Achalasie oder so reden, da wird mir die Sonographie gar nichts bringen. Der Patient wird so oder so ein hohes Risiko haben, dass es zum Beispiel zu einer Aspiration kommt.
Ein in der Klinik, glaube ich, häufig diskutiertes Thema bei RSI, was machen wir mit der Magensonde? Legen wir sie, saugen wir sie ab, ziehen wir sie wieder raus?
Ja, auch diesen Punkt haben wir im Rahmen der Leitlinienerstellung sehr, sehr kontrovers und sehr lange diskutieren können. Wir haben am Ende formuliert, dass wir bei Patienten mit einem stark erhöhten Aspirationsrisiko, also Patienten, die wirklich einen Ilius haben oder ein Trauma mit eingeschränkter Bewusstseinslage, dass man bei diesen Patienten eine Magensonde schieben soll vor Einleiten der Allgemeinanästhesie, um den Mageninhalt möglichst abzusaugen. Und wir stellen aber offen, ob man die Magensonde dann vor der Einleitung wieder zieht oder für die Einleitung einfach belässt. Also man findet Argumente für beide Seiten. Die einen sagen, wenn man die Magensonde liegen lässt, dann ist es eher eine Schiene für Sekrete aus dem Magen. Das kann durchaus denkbar sein. Andererseits kann man bei liegender Magensonde diese einfach unter Sog weiter betreiben, dass dann Sekrete, die vielleicht aus dem Dünndarm kommen, direkt abgesaugt werden können. Also man findet Argumente für beide Seiten und ich glaube, jeder Anästhesist in der Situation muss dann selber entscheiden, was sinnvoll ist oder nicht.
Wenn ich schon eine Magensonde habe, Natriumcitrat, ja, nein, vielleicht?
Also Natriumcitrat ist sinnvoll, ja. Man sollte nur auch da beachten, dass das mindestens 10 Minuten vor der Einleitung gegeben sein sollte. Das heißt, es kurz vorher zu geben und dann sofort loszulegen mit der Einleitung der allgemeinen Anästhesie ist sicherlich auch nicht sinnvoll.
Und das Letzte ist ein Punkt, den ich vermisst habe. Wahrscheinlich gibt es keine Evidenz dazu, aber wie lagere ich den Patienten? Weil auch da gibt es ja... Also jeder Anästhesist hat gefühlt 2 Meinungen dazu.
Ja.
Die Leitlinie sagt aus, es kann keine Empfehlung gegeben werden.
So ist es ganz genau. Also steht drin. Man findet immer wieder die Argumente der Oberkörperhochlagerung, um einfach der Physik etwas gegenzuwirken, dass Mageninhalt nicht hochlaufen kann. Es gibt Kolleginnen und Kollegen, die sagen, die Oberkörpertieflagerung wäre sinnvoll, dass wenn es dann doch zu einer Regurgitation kommt, die Sekrete aus dem Mund direkt laufen können. Und es gibt genauso auch die Argumente, dass man in der Neutrallage verbleiben soll, weil man in dieser Lage sonst auch immer die Atemwege sichert und man das dann noch schneller und besser kann. Auch da muss man vielleicht so ein bisschen abhängig vom Patient, von der Gesamtsituation dann die richtige Entscheidung treffen.
Was präferieren Sie?
Also ich bin aufgewachsen mit der Oberkörperhochlage und führe die auch heute immer noch durch.
Und legen Sie den gesamten Tisch schräg oder legen Sie nur den Oberkörper hoch?
Nee, ich lege den gesamten Tisch schräg.
Ja. Was man dabei, finde ich, bedenken muss, ich bin mit der geraden Lagerung groß geworden und bin jetzt in einem Haus, wo die Oberkörperhochlagerung eher gemacht wird, dass hemodynamisch die Oberkörperhochlagerung, gerade wenn man den ganzen Tisch schräg stellt, relevanter ist, als wenn man den Patient gerade lagert.
Ja, aber du kannst ja in dem Moment, wo du den Tubus reingelegt hast, als erstes den
man
Tisch
muss es nur wissen, dass man
und machen. Jetzt haben wir schon sehr viel über den anatomisch schwierigen Atemweg, ob unerwartet oder erwartet, gesprochen. Eine weitere Komponente ist der physiologisch schwierige Atemweg. Wir haben also den Patienten vor uns, der mit hoher Atemfrequenz atmet, der wahrscheinlich eine metabolische Azidose hat. Was schlägt die Leitlinie vor, diesen physiologisch schwierigen Atemweg zu behandeln?
Ja. Das sind ja oftmals Patienten, die wir im intensivmedizinischen Bereich betreuen, auch Patienten, die ein ausgeprägtes Ödem haben durch länger dauernde CPAP-Therapie. Und auch hier ist es so, dass man gucken muss, dass man den Patienten bestmöglichst präoxygeniert, wenn es jetzt zur Einleitung einer allgemeinen Anästhesie kommt, dass auch dieser Oberkörper hochgelagert wird mit CPAP-Therapie oder NIF-Therapie, noch einmal bestmöglichst aufgesättigt wird, bevor dann die Narkose eingeleitet wird. Schlussendlich gibt es auch immer mehr Studien, die ganz klar sagen, dass wir auch gerade bei Patienten, die eine hemodynamische Instabilität haben oder wo eine Instabilität der Hämodynamik möglich ist, dass man hier den Atemweg und die Hämodynamik voneinander trennen soll. Das heißt, dass man auch hier die Indikation zur wachen Intubation unter Spontanatmung sehr großzügig stellen sollte und dann erst zu einem späteren Zeitpunkt die Hypnotika injiziert und eine ausreichend tiefe Narkose erreicht, die der Patient benötigt.
Also ich habe sogar 2 weitere Vorgehensweisen. Das eine ist, kenne ich von unserer internistischen Oberärztin auf der Intensivstation, die im Bereich der Covid-Pandemie ganz häufig die Patienten, die eben schon mit 30er Frequenz geatmet haben, versucht hat, wachfieberoptisch zu intubieren, um den spontanen Atemantrieb zu erhalten und sie dann in der Folge druckunterstützt beatmen zu können und eben den Tubus als Schiene hatte für Bronchoskopien und für die Clearance der Lunge. Das andere ist das Rechtsherzproblem, wo die Rechtsherzfüllung und der pulmonale Widerstand beim pulmonalen Hypertonus ja auch sehr abhängig ist von der Spontanatmung. Würden Sie da auch eben solche spontanen Atemversuche bzw. spontan fieberoptischen Wachintubationen empfehlen, um eben das hemodynamische System dann eben auch nicht zum Kippen zu bringen durch, weil ja ganz häufig diese Patienten im Rechtsherzversagen, da führt die Einleitung zum Herz-Kreislauf-Stillstand.
Ja, also es gibt ja Studien, die ganz klar zeigen, dass die Rate an Herz-Kreislauf Problemen bis zum Herz-Kreislauf-Stillstand bei Einleiten eines Patienten auf der Intensivstation wirklich enorm hoch sind. Ja. Und deswegen müssen die Ziele für die endotracheale Intubation, auch für die Notfallintubation auf der Intensivstation sein, dass man eine hohe Erfolgsquote im ersten Intubationsversuch hat. und dass ja. man eine hämodynamische Stabilität erreicht. Und umso schonender ich die Narkosetiefe erziele, die ich brauche, umso wahrscheinlicher wird es sein, dass es nicht zu einer schweren hämodynamischen Instabilität kommt. Ja. Und von daher macht es eben durchaus Sinn, unter Spontanatmung den Tubus zu platzieren und dann das jeweils ausgewählte Hypnotikum so langsam zu injizieren, bis die Tiefe erreicht ist, die man tatsächlich möchte. Und dafür muss kein Patient relaxiert werden und man kann auch direkt im spontanen Atemmodus des Gerätes verbleiben.
Und gibt es Prädiktoren dafür? Sagen wir einen Base Access von über minus 10 oder einen pH-Wert von 7,1, wo man sozusagen beginnen sollte zu überlegen, wie ist mein Ansatz, wie gehe ich vor?
Ja. Also leider gibt es die nicht. Da gibt es also keine starren Grenzen, die man bisher in einer Leitlinie beschreiben kann. Aber man kann sicherlich sagen, umso wahrscheinlicher es ist, dass es zu einer hämodynamischen Instabilität kommt, umso sinnvoller kann es sein, dieses modifizierte Vorgehen zu machen. In meinen Augen reden wir hier von einem Bereich, den wir lange nicht in der Intensität betrachtet haben, wie es notwendig ist. Intubationen auf der Intensivstation waren gefühlt immer schwierig. Und wir haben uns aber mehr auf Selen bei der Sepsis konzentriert als auf die Hypoxie bei der Intubation, die aber vielleicht möglicherweise sehr viel mehr outcome-relevant sein kann.
Aber es ist keine Pharmafirma involviert.
So ist es ganz genau. Und ja, möglicherweise war es dann halt schicksalshaft, wenn dann auch jemand unter der Atemwegssicherung auf der Intensivstation dann verstorben ist, weil auch diejenigen, die dort die Atemwegssicherung durchgeführt haben, nicht so erfahren waren, wie es vielleicht hätte besser sein sollen. Von daher ist dieses Vorgehen, dass man den Atemweg und die Kreislaufsituation voneinander trennt, durchaus etwas Neues, was sich sicherlich in den nächsten Jahren noch sehr viel mehr durchsetzen wird. Und wir auch, was dies betrifft, sehr viel mehr Daten und auch Studien noch bekommen werden.
Ich arbeite ja auf einer interdisziplinären Intensivstation und meine Erfahrung ist, die Internistinnen und Internisten dosieren die Medikamente meistens eher unter und haben deswegen Probleme mit einer ausreichenden Narkosetiefe. Die Anästhesistinnen und Anästhesisten, die auf einer Intensivstation anfangen, dosieren sie über, kriegen zwar dadurch den Atemweg gesichert, haben aber dann hämodynamisch die Probleme.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass das so ist, ja.
Gibt es einen, also ich meistens, wenn ich auf der Intensivstation intubieren soll, gehe ich in den OP und hole mir einen Kopflagerungskissen, um den Kopf optimal zu lagern. Haben Sie Hints oder Vorschläge, die verbesserte Jackson-Position im Bett anders zu erreichen, ohne den Fußmarsch in den OP für so ein Kopflagerungskissen?
Also es ist natürlich so ein bisschen abhängig davon, was Sie für einen Patienten haben. Aber ich habe schon den Eindruck, dass man mit dem normalen Kissen, wenn man das so ein bisschen als Schulterrolle zusammenrollt und etwas unter den Nacken schiebt, durchaus auch eine gute Position erzielen kann für die anschließende Intubation.
Kommen wir zu einem Ansatz, den ich glaube Scott Weingart als erstes in die medizinische Welt gebracht hat, und zwar der Delayed Sequence Induction. Das heißt also, wir haben den niffenden Patienten, der sich gegen die Niff wehrt und sich immer weiter respiratorisch erschöpft, den wir mit einer ausreichenden Dosis an Medikation, zum Beispiel Esketamin, nifffähig machen, um zu schauen, schaffe ich es mit der Einleitungsdosis, ihn über die Niff zu ventilieren, oder muss ich den Atemweg selbst sichern? Ist die Atemwege in irgendeiner Art und Weise auf diese Delayed Sequence Induction eingegangen?
Nein, also auf dieses Vorgehen, was sicherlich durchaus charmant wirkt und auch neue Möglichkeiten eröffnet, gehen wir im Rahmen der Leitlinie nicht drauf ein.
Ist, glaube ich, auch eher ein notfallmedizinisches Vorgehen, oder?
Ja, genau. Durchaus auch in dem Sektor zu finden. Ja. Was wir allerdings machen, wir positionieren uns auch im Bereich der Intensivmedizin ganz klar zur Videolaryngoskopie. Und ähnlich wie wir das auch schon in der Notfallmedizin formuliert haben, dass alle Atemwege primär mit dem Videolaryngoskop versorgt werden sollen, empfehlen wir das eben auch für die Intensivstation. Das heißt, das klassische direkte Laryngoskop auf der Intensivstation hat seinen Dienst getan und vorhalten sollte man für die Intensivmedizin ein Videolaryngoskop mit einem Macintosh-Spatel primär zur Atemwegssicherung und die hyperangulierten Spatel immer dann, wenn die Atemwege schwieriger sind als erwartet.
Ja, jetzt haben wir ganz viel darüber geredet, wie wir den Tubus reinkriegen. Jetzt ist es ja so, dass diese Patientinnen und Patienten irgendwann den Tubus auch wieder loswerden müssen. Haben Sie da Tipps und Tricks von uns für uns?
Also auch für die Extubation, vor allen Dingen nach schwieriger Atemwegssicherung, haben wir ein extra Kapitel in der Leitlinie. Und auch hier sollte man vor der Extubation noch einmal evaluieren, haben wir Prädiktoren für eine schwierige Reintubation, die vor allen Dingen nach Eingriffen im Bereich des Mundes oder auch des Halses ja durchaus auftreten können, so dass man sich hier auch schon die Frage stellt, was wäre im Falle einer Reintubation unser Plan, um vorzugehen. Zur Erkennung eines Laryngoödems kann man durchaus einen Nebenlufttest machen und schauen, ist das überhaupt möglich? Wenn ich den Kaff entblockt habe, kann der Patient dann auch neben diesem vorbeiatmen. Ja, und für besondere Situationen gibt es ja auch noch so andere Atemwegskatheter, zum Beispiel so ein Extubationsset, wo man durch den Tubus einen Draht platziert, der dann in den Atemwegen liegen bleibt und dann quasi eine Leitschiene sein kann für die Reintubation.
Das finde ich ein sehr spannendes Konzept, gerade wenn man dann den schwierigen Atemweg extubiert und sich nicht hundertprozentig sicher ist, ob das gut geht. Als ich das erste Mal Kontakt mit der Anästhesie hatte, das ist schon ein paar Jahre her, das war meine Ausbildung zum Rettungsassistenten, da gab es in den Einleitungen noch keine Kapnographie. Mittlerweile ist ja eigentlich zumindest im OP überall eine Kapnographie in den Geräten verbaut. Wie sehen Sie den Stellenwert heutzutage?
Die Kapnographie hat nach der Atemwegssicherung und in meinen Augen auch schon während der Atemwegssicherung einen unheimlich hohen Stellenwert und gehört an jeden anästhesiologischen Arbeitsplatz. Der Nachweis der korrekten Tubuslage kann mit der Kapnographie sehr gut erfolgen und dementsprechend sollte eine Kapnographie auch überall da vorgehalten sein, wo eine Atemwegssicherung erfolgt, nicht nur im Bereich der Anästhesie, auch im Bereich der Notfallmedizin und auch auf der Intensivstation.
Genau, und gerade in der Notfallmedizin und Intensivstation ist meine Erfahrung, muss man das einfach nochmal betonen, das ist immer da heutzutage oder eigentlich ist es immer da, es muss aber auch angewendet werden.
So ist es, genau.
Genau. Kommen wir direkt weiter zu Ausbildung und Training. Wie sollte der Facharztstandard, den wir jetzt immer erwähnt haben, ausgebildet werden?
Gute Ausbildung im Bereich des Atemwegsmanagements ist es natürlich erst einmal wichtig, dass man theoretische Kenntnisse hat. Hier kann sicherlich die Leitlinie auch weiterhelfen. Man muss sein Instrumentarium gut kennen. Man muss wissen, was man zur Verfügung hat. Und in meinen Augen ist es durchaus sinnvoll, das erst einmal an Atemwegsphantomen oder an Atemwegssimulatoren einzusetzen, um da zu verstehen, wie das Ganze funktioniert. Wenn man mit einer Fieberoptik sich einmal durch ein Atemwegsphantom oder durch irgendwas anderes hindurchgearbeitet hat, hat man auch ein Verständnis dafür, wie das Ganze funktioniert. Und dann sollte man die Techniken erst einmal bei unauffälligen Atemwegen einsetzen und dann seine Expertise immer weiter erhöhen, so dass man dann die Techniken dann auch unter Aufsicht eines Oberarztes initial bei immer schwieriger werdenden Atemwegen dann einsetzt. Ich kann sehr empfehlen, auch über den Tellerrand zu schauen. Von der Deutschen Gesellschaft für Anästhesie und Intensivmedizin gibt es einen sehr lebhaften wissenschaftlichen Arbeitskreis im Atemwegsmanagement, die verschiedene Kurse und Seminare anbieten. Und so findet zum Beispiel im Juni das nächste Treffen in Mainz statt. In diesem Rahmen gibt es dann auch wieder einen Workshop, wo man von Experten nochmal Tricks und Kniffe gezeigt bekommt und an verschiedenen schwierigen Puppen die Instrumente, die verfügbar sind, dann auch ausprobieren kann.
Ja, das kann ich auch sehr empfehlen. Meistens ja auch auf den großen Kongressen in Workshops vertreten, diese Arbeitsgruppen. Und genau.
Und würden Sie empfehlen, dass sozusagen in der ersten Lernkurve wo die Weiterbildungsassistenten ja in der Regel mit einem Facharzt eingeteilt werden, die Intubation mit dem Videolaryngoskop und einem nicht hyperangulierten Spatel erfolgen sollten, oder um eben die Korrekturmaßnahmen besser durchzuführen, oder gehen Sie eher standardmäßig mit dem in Anführungszeichen konventionellen Laryngoskop vor?
Ja, wir befinden uns, glaube ich, momentan in so einer Phase, wo wir durchaus anerkennen müssen, dass die Zeiten des direkten Laryngoskops gezählt sind. Und meine Weiterbildungsassistentinnen und Assistenten, die wachsen schon ganz anders auf, als ich das noch getan habe. Das heißt, so wie ich die direkte Laryngoskopie beherrsche, werden diese schon nicht mehr tun. Weil wenn die hineinschauen und sehen, ah, der Atemweg ist schwierig, holen die sich sofort ein Videolaryngoskop. Und aus diesem Grund ist es durchaus legitim, auch die Ausbildung mit einem Videolaryngoskop zu beginnen, sodass dann derjenige, der daneben steht, auch noch sagen kann, wie man die Spatelführung verbessern kann. Und natürlich können auch die dann im Weiteren die direkte Laryngoskopie erlernen.
Und weil es gerade zu dem Thema Videolaryngoskopie passt, würden Sie für den in Anführungszeichen schwierigen Atemweg, der mit Videolaryngoskop gelöst werden kann, heute noch einen Anästhesieausweis ausstellen? Oder ist das aufgrund der vollständigen Etablierung des Verfahrens eher unsinnvoll?
So, ich würde es begrüßen, wenn wir für jeden Patienten einen Hinweis in den Arztbrief schreiben würden, wie die Atemwegssicherung durchgeführt wurde, sodass derjenige, der den Patienten Wochen, Monate, Jahre später sieht, da noch einmal nachschauen kann. Das wäre in meinen Augen das Allerbeste. Ich stelle keinem Patienten einen Ausweis aus, bei dem mit einem Videolaryngoskop unspektakulär der Atemweg gesichert werden konnte.
Finde ich ein ganz spannender Aspekt. Ich meine, wir sind in Zeiten, wo wir in jeden Arztbrief reinschreiben müssen, ob der Patient Novalgien bekommen hat oder nicht. Und über eine Atemwegssicherung verlieren wir kein Wort.
Ja. Ja, vielleicht kann man es mit einem Freitext in der Patientenkurve lösen, weil, also ich habe keinen das Zugriff auf den Entlassbrief, weil das ja sozusagen die chirurgischen Fachdisziplinen selber schreiben. Aber ein Freitext, den man zu der Atemwegssicherung verfasst, kommt ja auch in die digitale Krankenakte, und der wäre eben auch verfügbar, im Gegensatz zu einem eingescannten Protokoll, was ich mühevoll suchen muss in der digitalisierten Akte.
Genau. Aber da würde ja auch ein einzelner Satz reichen. Die Narkoseeinleitung oder die Einleitung der allgemeinen Anästhesie erfolgte am so und so vielten mit folgenden Gerätschaften. Folgende Probleme wurden dabei festgestellt, Doppelpunkt keine. Und wir reden vom digitalen Krankenhaus. Also wir haben zum Beispiel ein digitales Anästhesieprotokoll. Da wäre das ein leichtes, Probleme hineinzuschreiben. Es wird dann nur noch die Schnittstelle fehlen zum KISS, dass dann dieser Satz dann auch automatisch im Entlassbrief dann erscheint.
Ja, richtig.
Wobei wir dann wieder bei meinem persönlichen Unwort wären: Schnittstelle.
Und Digitalisierung.
Wir nähern uns dem Ende. Sie haben vorhin was angetriggert, was mich nicht loslässt, nämlich es gibt ein ganzes Kapitel über Sonografie. Abseits von der Nüchternheit, wo sehen Sie die Anwendungsmöglichkeiten von Sonografie in der Atemwegssicherung?
Ja, wir haben in der Leitlinie ein ganzes Kapitel zum Thema Sonografie der Atemwege geschrieben. Und so kann es durchaus sinnvoll sein, auch zur präanästhesiologischen Untersuchung die Atemwege mit dem Ultraschall zu untersuchen. Auch zum Beispiel, um zu schauen, wo denn die richtige Stelle zur Koniotomie ist. Und auch im Weiteren beobachte auch ich, dass die Sonografie immer mehr eingesetzt wird. So kann man sie zum Beispiel auch einsetzen zur Darstellung der korrekten Tubuslage. Auch bei einem Doppellumentubus kann man schauen, ob eine seitengetrennte Ventilation möglich ist mit dem Ultraschall. Und ja, von daher ist das Thema nicht deswegen in der Leitlinie, weil momentan alle vom der Sonografie reden, sondern weil man durchaus auch erkennen kann, es gibt einen Trend bei den Publikationen, die sich zunehmend mit dem Thema Sonografie der Atemwege beschäftigen und es sinnvolle Ansätze gibt. Von unseren Formulierungen in der Leitlinie muss man allerdings ganz klar sagen, dass es Kann-Empfehlungen sind. Also man ist jetzt nicht aufgefordert, die Sonografie einzusetzen im Rahmen der Atemwegssicherung. Aber da, wo Geräte verfügbar sind und wo die Expertise besteht, ist es durchaus eine sinnvolle Ergänzung.
Und man kann damit natürlich auch, Sie haben das mit dem Doppellumentubus angesprochen, sehr gut üben. Wann sehe ich Pleuragiten, wann sehe ich es nicht? wenn man es, wenn es dann beim Notfallpatienten, bei der Notfallpatientin drauf ankommt, hat man schon mal ein Bild dafür und ist sich auch sehr sicher, dass die Seite auch wirklich ausgeschaltet ist, die man ausschalten möchte.
Genau so ist es, ja.
Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit.
Ja, auch von meiner Seite vielen, vielen Dank. Und ich finde, dass es eine sehr gelungene Leitlinie ist, die unter das Kopfkissen eines jeden Anästhesisten oder angehenden Anästhesisten gehört und dass man sich diese, ich glaube, 66 oder 65 Seiten, jetzt bin ich gerade in der Zeile vergut, sehr gut antun kann. Und dass man zum Beispiel ich heute mit dem Ventrain auch wieder immer wieder Sachen kennenlernt, die eben vorher noch nicht als Pfeil im Köcher da waren. Also das ist etwas, was ich mir nochmal genauer angucken werde, was ich bis jetzt noch nicht nutze.
Ja, vielen Dank für die Rückmeldung.
Als Gast gebühren Ihnen die letzten Worte.
Vielen Dank für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass wir das Thema Atemwegsmanagement noch ein bisschen mehr in den Fokus rücken können und sich noch viel mehr Menschen auch mit den Optionen beschäftigen, die wir denn haben, wenn wir mal Schwierigkeiten haben. Danke.